Medizin, Biologie und Psychologie bestätigen jahrtausendealtes Wissen, das sich in fast allen spirituellen Schriften und Traditionen wiederfindet. Menschen, die sich in der Kunst des richtigen Maßes üben, sind körperlich und geistig gesünder, beruflich und privat erfolgreicher und nur sie haben die Chance, zu werden, was wir als Menschen sein können. In seinem neuen Buch »Die Kunst des richtigen Maßes – Wie wir werden, was wir sein können« zeigt der Arzt und Theologe Johannes Huber, wie wir größere Menschen werden und gleichzeitig die Welt retten können. Das Buch ist in der Edition A erschienen.
Das richtige Maß ist nicht nur eine geometrische Konstante, sondern das richtige Maß ist eine Kunst. Eine Kunst, die man sich tagtäglich aneignen muss, die sicher auch nicht einen Absolutwert hat, sondern die von Zeit zu Zeit anders beantwortet wird. Diese Kunst, das richtige Maß zu finden, speist sich aus verschiedenen Quellen. Eine Quelle ist sicher die Kraft unseres Verstandes. Eine andere Quelle ist das in sich hineinhorchen, in den eigenen Körper, auch ein nicht unwichtiger Punkt, das Eudaimonion von Sokrates. Eine andere Quelle ist die Frage, wie man von den Mitmenschen perzipiert wird, welche Urteile die über uns fällen. Und eine ganz eine wichtige Quelle ist natürlich auch die Verfassung der Natur. Das, was die Natur über Millionen von Jahren vorbereitet hat, das ist bis zu einem gewissen Grad auch das richtige Maß. Und die Verfassung der Natur kann niemand außer Kraft setzen, auch kein Staatsoberhaupt, kein Präsident etc.
Aber warum beschäftigt sich der Gynäkologe und Mediziner Johannes Huber mit dem richtigen Maß?
Und das ist relativ einfach zu beantworten, weil in der Evolution und auch in der Biologie und auch in der Medizin das richtige Maß essentiell ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn der Körper das Östrogen bildet, ein Hauptpunkt auch meiner Tätigkeit, dann bereitet der weibliche Körper im gleichen Augenblick schon das Gegenöstrogen vor und verhindert, dass das freigesetzte Östrogen übermäßig wird und sich wahnsinnig wichtig macht. Das heißt, das richtige Maß wird schon eingependelt. Oder wenn wir hier jetzt sitzen und den Tag genießen, die Sonne, dann bereitet uns aber der Körper schon auf die Nacht vor, damit wir ja nicht glauben, permanent am Tag sein zu dürfen. Oder wenn wir essen, wird mit dem Essen sofort der ganze Apparat, der den Hunger blockiert und das Sättigungsgefühl einpendelt, auch induziert. Also das richtige Maß ist auch in der Medizin und in der Biologie eine ganz wichtige Konstante und das rechtfertigt bis zu einem gewissen Grad, dass der Mediziner sich damit auch beschäftigt.
Tugendlehren erfreuen sich gegenwärtig in Europa nicht gerade großer Beliebtheit. Unter den vier christlichen Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung hat das Letztere im Zeitalter des Konsumismus wohl am schwersten. Nichtsdestotrotz nimmt sich der Wiener Mediziner und Theologe Johannes Huber der Kunst des richtigen Maßes an. Im Artikel »Quer durch Raum und Zeit« schreibt er über die kollektive Selbstausrottung unserer Gesellschaft.
Naja, die kollektive Selbstausrottung, die könnte in verschiedener Weise entstehen. Einerseits dadurch, dass man das richtige Maß nicht einhält und so viel Strapazen auf unserem Planeten hervorruft, dass unser Planet das nicht mehr schafft. Das ist ein Aspekt. Allerdings gibt es ganz andere Aspekte auch. Das Institut von Oxford über die Zukunft der Menschheit hat immer wieder publiziert, dass die Katastrophen, die wir mehr oder weniger vorhersagen, die treten nicht immer ein. Oft treten Dinge ein, die man gar nicht erwarten würde. Ein so ein Aspekt, der sicher kommen wird, ist die enorme Technologie, die segensreiche Technologie mit der RNA. Und es wird dann nicht nur eine Impfung gegen Covid-19 geben, es wird auch eine Impfung gegen das Altern geben. Da gibt es viele Details. Was dann unser Planet mit den immer älter werdenden Menschen, mit dieser enormen Anzahl machen wird, ist eine Frage. Es gibt ja jetzt schon den Ageismus. Der Ageismus ist eine Bestrebung, dass man die Alten eliminieren soll. Die gibt es in verschiedenen Ländern und die Relativierung des menschlichen Lebens ist ein Faktum und das kann natürlich auch hier zu einem großen Problem werden. Oder die Tatsache des Tataismus. die großen Datenmengen, die künstliche Intelligenz, die uns jetzt schon vorgaukeln möchte, und vielleicht geht das sogar, wie wir Auto zu fahren haben, die uns das Gas wegnimmt, wenn wir also eine Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiben, die, und das hat Harari ja sehr schön formuliert, mit Fragezeichen schön formuliert, dass es doch besser ist, uns von den Daten und von der künstlichen Intelligenz den richtigen Partner suchen zu lassen. Wir werden mit dem dann nicht streiten. Warum lassen wir das dem Zufall über? Also es wird der Irrtum mehr oder weniger eliminiert. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Und dann mit der Gesichtserkennung, mit der Gangerkennung, mit der Stimmerkennung, mit der Fingerprint-Methode der Gehirnströme kann man das menschliche Wesen perlustrieren und durchschauen und seine Begabung erkennen, in Einteilen, in verschiedene Klassen. Und möglicherweise wird der Ameisenstaat wieder entstehen. Nicht? Also wir werden also Gruppen haben, die verschiedene Dinge gut können und die letzten Endes dann zusammenbleiben sollen. Also etwas, was nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern was wirklich Zukunftsforscher hinter vorgehaltener Hand schon diskutieren. Also vielleicht ist es ein bisschen zu hart formuliert von mir, allerdings, dass wir nicht unbedingt in eine rosige Zukunft hineingehen, wiewohl das auch der Fall sein kann, gell? Das ist schon eine Möglichkeit.
Wenn Johannes Huber die Askese als eine enthaltsame Lebensweise propagiert, macht es neugierig zu fragen, was denn die Kunst großzügiger Zurückhaltung ausmacht.
Naja, indem man hier auch das eine macht, dass man in den inneren Menschen horcht. Es ist sicher wichtig, dass man isst. Ohne Essen könnte man nicht überleben. Allerdings die Fresssucht ist wieder etwas, was auch lebenslimitierend ist. Die Sexualität ist für die Erhaltung der Art extrem wichtig. Die Sexsucht auf der anderen Seite ist etwas, was natürlich dem nicht gut tut, der daran leidet, dem Partner wahrscheinlich auch nicht. Dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das anstrengende Leben auch einen ethischen Wert hat, dass Leistung notwendig ist, das wird ja heute mehr oder weniger nicht so gesehen, leider. Und dass mit dieser Leistung natürlich auch ein Anspruch auf Besitz erlaubt sein darf, das ist in meinen Augen legal. Wenn aber die Habsucht wieder auf der anderen Seite grassiert, dann ist das auch nicht gut. Und natürlich, jeder von uns möchte Anerkennung haben. Wer möchte das nicht? Das ist auch wichtig. Die Geltungssucht allerdings, das ist wieder etwas, was vom Bösen ist. Nicht? Eigentlich bräuchten wir einen neuen Facharzt. Wir bräuchten einen Facharzt für die Erkrankung der Geltungssucht. Weil wenn man sich also die Social Media anschaut, welche Geltungssucht dort herrscht, dann wird einem ja schlecht. Das ist ein neues pathologisches Bild und das gehört eigentlich auch behandelt.
Das oberste Gebot, so der Mediziner und Theologe Johannes Huber, stellt den Verzicht auf das da, was da ist.
Das ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber das, was vorhanden ist, ist oft im Übermaß vorhanden. Es werden zum Beispiel in den Körpern, in den menschlichen Körpern der westlichen Hemisphäre, werden so viele Fettzellen gebildet, dass selbst das beste Fitnessprogramm das in der nächsten Zeit gar nicht mehr deaktivieren kann. Oder wenn man an die Abfälle denkt, die nehmen ein derartiges Ausmaß an, eben durch den Konsum, dass man das mit den besten Programmen der Entsorgung wahrscheinlich auch nicht mehr in den Griff bekommt. Und alles, was im Übermaß vorhanden ist, ist schlecht. Das Ultra, das Plus-Ultra, nicht? Also das hat ja letzten Endes auch Goethe schon gemeint, dass man das zu viele, dass man hier vorsichtig sein soll.
Die Kunst des richtigen Maßes, so schreibt Johannes Huber in seinem Buch, beherrschen die Eliten. Aber wie sieht es mit der breiten Masse der Gesellschaft damit aus?
Naja, ich beziehe mich da auf Google, wo es ja für die Mitarbeiter wunderbare Restaurants gibt, wo man alles essen kann und dann auch an Gewicht zunimmt. Das ist ja bekannt. Und während dort gefördert wird, im wahrsten Sinn des Wortes, sind die Eliten mehr oder weniger dem Hunger zugetan. Und viele beschreiben in ihren Tagesabläufen, dass sie durch das wenig Essen tatsächlich neue Erkenntnisse bekommen haben. Auch Jobs, über den gibt es eine Biografie und in der wird in etwa berichtet, dass er durch das längere Nichtessen mehr oder weniger erst die Idee hatte, einen Computer und ein Telefon zu verbinden. Und dann könnte man natürlich auch etwas Biblisches hier einbringen, was vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Interessant ist, dass vor seiner Tätigkeit Jesus in die Wüste ging und 40 Tage gefastet hat. Und wir wissen ja als Biologen und Mediziner, dass das Fasten den Geist erweitert, die Gedankenmöglichkeit klärt und verbessert. Ich glaube, und das soll jetzt keine heretische Meinung sein, dass in der Wiege in Bethlehem Jesus nicht wusste als Baby, dass er der Erlöser ist. Und er wusste damals auch nicht, dass er Gottes Sohn ist, sondern das ist langsam gewachsen. Es ist entstanden, so wie es in der Menschwerdung halt auch notwendig und üblich ist, unmittelbar vor seiner Lehrtätigkeit, bevor er also seine Tätigkeit begonnen hat, ist er in die Wüste gegangen, hat 40 Tage gefastet und ich unterstelle jetzt diesem Schriftzitat, dass er dadurch erkannt hat, dass er der Sohn Gottes ist und dass damit letzten Endes auch seine Tätigkeit begonnen hat. Also ein biblisches Zitat, was das Fasten möglicherweise alles bewirken kann.
Johannes Huber war 10 Jahre lang Sekretär von Kardinal Franz König. Dieser war dafür bekannt, nach 17 Uhr nichts mehr zu essen. Ein Lehrbeispiel für Askese?
Na, ich habe das von ihm wissenschaftlich gelernt, muss ich gestehen, weil ich das gesehen habe. Und ich kann mich erinnern, die Wamed hat in Jakarta große Spitäler gebaut und da bin ich auch als Berater einmal mitgeflogen. Und da war ein Empfang für die Regierung und da war die Gesundheitsministerin von Indonesien dort und die ist neben mir gesessen und wusste, dass ich also Gynäkologe bin und hat mir eine schwierige Frage gestellt, nämlich was soll sie tun, um jung zu bleiben? Und im ersten Augenblick konnte ich die Frage nicht beantworten, habe aber dann in Anlehnung an dem, was ich bei König gesehen habe, gesagt, versuchen Sie einmal, das Abendessen wegzulassen, eine einfache Methode. Und da hat sie dann gesagt, meinen Sie Dinner Canceling? Auf Englisch war ja die Konversation. Und so ist dieser Ausdruck eigentlich entstanden. Ich persönlich muss gestehen, dass ich es leider auch nicht immer zusammenbringe. Und ich bewundere Kardinal König, dass er das so oft er konnte, machte. Wenn man Nachtdienst hat, und ich hatte über lange Zeit Nachtdienste, wenn man in der Nacht arbeiten muss, wenn man während dem ganzen Tag im Stress ist, dann bringt man es leider nicht zusammen. Aber ich wüsste, wie es geht.
Johannes Huber zitiert Augustinus. Dieser schreibt, die Leichtigkeit und Heiterkeit des Herzens beim Verzicht ist der entscheidende Maßstab.
Weil Augustinus das so gemeint hat, nämlich, und auch Thomas von Aquin, glaube ich, dass man mit fröhlichem Herzen die Dinge machen soll. Man soll auch fasten, man soll verzichten, man soll nicht weinen danach, sondern man soll die Dinge positiv sehen. Und auch gerade beim Fasten ist es wichtig, dass man mit Optimismus und mit Freude hineingeht und nicht nur mit dem Schmerz, den einem das Fasten mitunter bereitet. Dann wird man motiviert, dann kann man die schwierigen Hürden der ersten Tage des Opferbringens überbrücken und dann, glaube ich, ist man auch zufrieden. Unabhängig davon ist die Leichtigkeit des Seins auch für das vegetative Nervensystem notwendig und man entlastet damit das Herz-Kreislauf-System, man entlastet das Immunsystem und wird letzten Endes auch gesünder.
Der Arzt und Mediziner Johannes Huber beschäftigt sich auch mit dem Sinn des Fleißes. Der Weg des Wachstums für jeden einzelnen Menschen und der Weg der Harmonie und Stabilität der Gemeinschaften, die er bildet, haben immer auch etwas mit Fleiß zu tun.
Weil jeder ein Lebensziel, einen Lebensinhalt haben muss. Nur durch den Lebensinhalt bleibt man zufrieden und bleibt man letzten Endes auch jung. Und das muss jetzt nicht unbedingt das Bücherschreiben sein, es muss nicht unbedingt das Arbeiten sein, man kann in vielen anderen Dingen auch einen Fleiß entwickeln und darin seinen Lebensinhalt sehen. Selbst der Umgang mit der Natur, selbst das Gardening. Präsident Kohl, der ja so viel gearbeitet hat, nicht, sieht darin jetzt auch einen gewissen Lebensinhalt. Das Gardening, und das hält ihn offensichtlich auch jung. Also ich glaube, einen Lebenszweck, ein Lebensziel bis zum Ende zu verfolgen, das ist meines Erachtens nach auch ein Anti-Aging-Mittel. Die Sinnstiftung, wie man so schön sagt, nicht? Es soll jeder Mensch seine Sinnstiftung finden und diese Sinnstiftung auch leben. Und dann ist er nicht nur glücklich, sondern dann tut er möglicherweise auch etwas für seine Gesundheit.
Ist man nicht fleißig in der Jugend, wird man im Alter traurig sein. Das schrieb der chinesische Philosoph Konfuzius 500 vor Christus. Fleiß, Bescheidenheit und Disziplin, das beschreiben die Tugenden der Calvinisten, Anhänger des Genfer Reformators Johannes Calvin. Nach seiner Lehre ist der Mensch vor Gott zu Heil oder Unheil vorbestimmt und muss seine Auserwähltheit durch sein Leben und Wirken beweisen. Auch das nimmt Johannes Huber als Ausgangspunkt für seine Überlegungen.
Da können wir sehr viel lernen, nämlich die Ethik des anstrengenden Lebens. Ein Wort, das Roosevelt in den Mund gelegt wird, das ist etwas, was die Calvinisten praktiziert haben. Natürlich möglicherweise auch im Übermaß davon ausgegangen sind, dass man die Welt und den Auftrag der Schöpfung, die Welt zu gestalten, dadurch besser erfüllt. Wir haben heute dieses Life-Work-Balance, ein großes Thema in der westlichen Welt, und die Frage ist, ob wir damit oder dabei konkurrenzfähig bleiben gegenüber dem Osten, gegenüber China, und ob wir dieses Life-Work-Balance nicht zu sehr in Richtung Life strapazieren und damit die Leistung nicht erbringen, die der Sozialstaat benötigt. Denn auch die Menschen in unserem Staat, die vielleicht ein suboptimales Einkommen haben, das verbessert gehört, haben trotzdem einen enormen Reichtum. Nämlich, sie haben die absolute soziale Sicherheit. Sie haben kostenlose Spitäler, sie haben kostenlose Medikamente, sie haben die Feuerwehr, die Rettung, die Polizei, die Fürsorge. Und das alles kostet Geld, und dieses Geld kommt nicht vom Himmel, sondern das muss erarbeitet werden. Und deswegen ist die Leistung und der Fleiß von so enormer Bedeutung. Wenn man sich China anschaut, dann sieht man, dass dort, also das praktiziert wird, wobei interessanterweise die chinesische Regierung nicht nur den Fleiß der jungen Menschen fördern möchte, sondern sie möchte auch, dass sie gesund sind, dass sie gebildet sind und dass sie gehorsam sind, wobei Gehorsam nicht unbedingt das ist, was wir darunter verstehen, sondern sie sollen anständig sein. Also die Tugendlehre, die in Europa verlassen wird, man kann ja das Wort Tugend gar nicht mehr aussprechen, ohne irgendwie jetzt als rechts dargestellt zu werden. Die Tugendlehre Europas, die wird jetzt in China wieder praktiziert. Wenn man von den jungen Menschen charakterliche Vorgaben möchte, die natürlich in dem Fall die Partei vorgibt, nicht? Und das ist in Österreich, das ist auch wahrscheinlich in Europa relativiert worden, und das finde ich also einen großen Nachteil. Fleiß auf der einen Seite, aber auch Tugendlehre auf der anderen Seite, das ist meines Erachtens nach ein ganz ein wichtiger Aspekt. Wir hatten vor 2 Jahren einen großen Kongress in Siena, und da ist im Ratshaus das berühmte Bild oder das Fresko über die gute und die schlechte Regierung. Und die gute Regierung ist immer dann da, so wird es dort dargestellt, Abbildung aus dem 14. Jahrhundert, wenn die Menschen sich an die Regeln halten und an die Tugenden halten. Und nur dann kann der Staat tatsächlich die Freiheit allen geben, wenn die Menschen tugendhaft sind. Wenn sie nicht tugendhaft sind, dann braucht er natürlich Repressalien, dann braucht er die Polizei, dann braucht er Einschränkungen etc. Also die Tugend als solches ist auch für die freie Gesellschaft von enormer Bedeutung.
Die protestantische Askese und der Geist des Kapitalismus, so ein Werk von Max Weber. Der Soziologe, Volkswirtschaftler und Wirtschaftshistoriker war ein Klassiker der Nationalökonomie. Heute würde man Webers Askese mit den Begriffen Selbststeuerung, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung übersetzen. Und wer all das kritisch sieht, wird es Selbstausbeutung nennen. Asketische Ideale heute sind vor allem Programme zur Selbstzüchtigung des Körpers, um ihn leistungsfähiger zu machen. Warum braucht es laut Johannes Huber heute noch mehr Berufung auf die Vernunft und Aufklärung?
Das große Befragungsinstitut Allensbach in Deutschland stellt jährlich verschiedene Fragen an die deutsche Bevölkerung. Und in diesem Jahr war eine zentrale Frage: Wie leicht fällt es Ihnen, die Wahrheit zu sagen? Oder trauen Sie sich, die Wahrheit zu sagen? Zum ersten Mal hat eine große Mehrheit das verneint, nämlich sie trauen sich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen, weil sie Angst haben, dabei sofort guillotiniert zu werden. Und das ist meines Erachtens nach auch eine enorme Gefahr, nämlich die sogenannte inverse Demokratie. Die normale Demokratie funktioniert so, dass der Staat die Regierung wählt, die Regierung bleibt 4 oder 5 Jahre, und wenn sie es gut gemacht hat, wird sie wiedergewählt, und wenn sie schlecht gemacht hat, wird sie abgewählt. Das scheint sich aber jetzt zu ändern. Nämlich Tag für Tag beginnen Pressure Groups, oft nur Minoritäten, mit enormer Gewalt über die Social Media Druck auszuüben. Und die Regierungen können oft gar nicht anders, als dass sie auch von ihren Programmen abrücken, um diesem Druck nachzugeben. Und diese Minoritäten, oft sind auch Medien dabei, die sind nicht gewählt, die haben auch keine Rechenschaft abzugeben, aber sie üben Druck aus und sie majorisieren und die Social Media sind in der Lage, hier enormen Druck, Shitstorm, auszuüben. Und das führt dann auch letzten Endes dazu, dass Menschen, die andere Meinung haben, dass die geächtet werden, das Tribunal der Minorität. Und das ist meines Erachtens nach härter als die Inquisition im Mittelalter war. Also man darf sich über die katholische Kirche nicht mehr beklagen, wenn im Mittelalter man versucht hat, Ordnung zu halten durch restriktive Maßnahmen, die dann von der Inquisition möglicherweise überzogen wurden. Denn heute ist es ähnlich. Auch heute hat man gewisse Ideale und diese Ideale bewirken einen Zwang und eine enorme Bestrafung, ähnlich wie im Mittelalter. Und das alles natürlich verbrämt mit dem wahrscheinlich gar nicht so abwegigen Gedanken, dass man dabei etwas Gutes möchte. Wenn Sie sich jetzt die Diskussion in Deutschland anschauen, nicht, dass junge Menschen schon damit drohen, dass sie die Garagen, wo Autos drinnen sind, anzünden, dass sie die Autos selbst demolieren werden, wenn nicht schnell genug der grüne Plan umgesetzt wird, dann fragt sich natürlich, rechtfertigt hier der gute Zweck tatsächlich die Mittel? Es ist keine Frage, dass wir für unseren Planeten alles tun müssen, was möglich ist, aber rechtfertigt es, inquisitorisch vorzugehen wie im Mittelalter?
Ein weiteres Kapitel im Huberschen Buch über die Kunst des richtigen Maßes widmet sich dem Maß des Göttlichen und Ewigen. Darin auch den Jenseitsvorstellungen. Warum braucht es ein neues, ungetrübtes Verhältnis zum Tod und Sterben?
Ja, weil natürlich zum richtigen Maß es auch gehört, dass wir nicht glauben, in dieser Welt mehr oder weniger alles zu haben oder zu bekommen und dass diese Welt vor allem das Einzige ist. Wir müssen verstehen, und das hat die spekulative Physik des 20. Jahrhunderts auf den Tisch gelegt, dass wir eingebettet sind in ein größeres Ganzes und dass es intellektuell redlich ist, wenn auch nicht beweisbar, dass wir Teil dieses großen Ganzen sind, den man ruhig mit dem Namen Transzendenz, mit dem Namen Gott oder wie auch immer bezeichnen kann. Und dafür offen zu sein, das war auch ein Anliegen meines Buches, denn es ist heute nicht mehr so wie vor 200 Jahren, intellektuell unredlich an einen Schöpfer oder an einen Jenseits oder auch an transzendente Inhalte zu glauben, sondern es ist angesichts der Tatsache, dass uns die Naturwissenschaft tagtäglich vorexerziert, wie beschränkt wir mit unserem Gehirn sind, sehr wohl legitim daran zu glauben, dass es auch andere Welten und andere Wirklichkeiten gibt, die sehr wohl existieren, obwohl wir mit unserem Geist nicht hinkommen. The lack of evidence ist nicht ein evidence of lack.
Verzicht, warten, Maß halten und der Macht der Gewohnheit etwas entgegenstellen, das sind Lebenseinstellungen, die uns helfen können, ist Johannes Huber überzeugt.
Man kann die Macht der Gewohnheit brechen und damit das bessere Maß erzielen. Es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, irgendjemand etwas verbieten zu wollen, zum Beispiel das zu viele Essen am Abend. Besser wäre es, wenn man ihm sagt, brich deine Gewohnheit, indem du dir eine andere Gewohnheit aneignest. Überlege, ob du nicht jeden Abend zum Beispiel versuchen sollst, einen Apfel zu braten. Das musst du selber machen, das kostet Zeit, das kostet eine gewisse Mühe und das ist ein Abendessen. Aber du musst diese Gewohnheit als neue Gewohnheit in dein Leben hineinbringen. Oder du versuchst, eine gewisse definierte Strecke jeden Abend zur Gewohnheit werdend zu gehen bzw. zu laufen, anstatt am Abend zu essen. Also man kann eine Gewohnheit mit einer anderen ersetzen und damit auch das richtige Maß umsetzen.
Die Kunst des richtigen Maßes, wie wir werden, was wir sein können, das Buch von Johannes Huber ist in der Edition A erschienen und kostet 24 Euro.
Wir können besser sein, wenn wir es wollen, allerdings es ist immer das Wollen das Entscheidende. Wenn wir es nicht wollen, dann bleiben wir die Alten.